Als ich meinen Führerschein machte, hatte ich einen Fahrlehrer, der mich echt genervt hat. Immer, wenn ich etwas falsch gemacht habe, hat er mich sofort darauf hingewiesen. Nicht, dass ich das nicht selber gemerkt habe, dass ich was falsch gemacht habe, nein, nein. Ich wollte es einfach dann beim nächsten Mal besser machen. Sein Hinweis war nicht nötig gewesen. Und ich habe so im Nachhinein den Eindruck, irgendwie, er musste mir meinen Fehler unbedingt unter die Nase reiben. Und ebenso die Tatsache, dass er das gemerkt hat. Ein anderes Beispiel. Als ich vor Jahren eine mündliche Prüfung versiebt hatte, war ich echt fertig. Ich fühlte mich schlecht, ich hatte versagt. Als ich dann nach Hause kam, wuchs meine Anspannung. Jetzt musste ich das erklären, was da passiert ist, obwohl ich selber nicht genau wusste. Und ich hatte mit meinen eigenen Gefühlen schon genug zu tun. Zu Hause angekommen, sah Thorsten mich an und nahm mich einfach in den Arm. Das tat echt gut. Ihr Lieben, zwei unterschiedliche Möglichkeiten, mit Fehlern und auf Versagen zu reagieren. Das ist eine Frage, wie gehen wir mit Fehlern, mit Versagen um, mit unseren eigenen Fehlern, aber auch mit dem Versagen anderer Menschen. Das ist eine wichtige Frage, denn es steht außer Frage, dass uns das passieren wird. Wir werden Fehler machen, wir werden versagen, immer wieder. Wir werden immer wieder mit unseren eigenen Fehlern konfrontiert und mit dem Versagen anderer Menschen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Erstens, wir können leugnen. Wir leugnen den Fehler einfach. Da ist nichts Schlimmes passiert. Alles Quatsch. Eine zweite Möglichkeit, beschönigen oder herabspielen. Wir sehen ein, dass es ein Fehler war, aber so schlimm war es doch gar nicht. Da gibt es viel Schlimmeres auf der Welt. Da sollte man lieber diese Fehler beheben und sich darum kümmern. Drittens, erklären. Wir erklären, warum wir diesen Fehler gemacht haben. Nicht genug gelernt. Es gibt immer Gründe, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Das kann man erklären. Eine vierte Möglichkeit ist Verdrängen, sehr beliebt. Unter den Teppich kehren, da wo es hingehört. Wir versuchen so zu tun, als sei nichts passiert. Und manchmal stolpern wir dann über die Berge, die sich da so unter dem Teppich heimlich ansammeln. Eine fünfte Möglichkeit ist Verallgemeinern. Das tut doch jeder. Und wir meinen, dass wenn das viele Menschen tun, dann irgendwie nicht mehr so schlimm sei. Als wäre es weniger schlimm, wenn jeder das tut. Eine weitere Möglichkeit abschieben, die Schuld auf andere drängen. Der andere hat mich dazu gebracht, das zu tun, die Umstände sind schuld. Ich hatte keine Wahl, ich musste das tun. Jemand anderes ist verantwortlich, nicht ich. Liebe Gemeinde, machen wir eine kleine Zeitreise, so ungefähr 2000 Jahre zurück. Ort des Geschehens, der See Genezareth. Die Zeit, einige Tage nach dem grausamen Tod Jesu und der überraschenden Auferweckung Jesu. Beteiligte, 7 Jünger aus dem engen Jüngerkreis der 12 und Jesus. Umstände: Jesus sitzt mit seinen Jüngern gemeinsam am Ufer des Sees Genezareth. Sie essen gemütlich Armbrot. Dabei geht allen eine Menge durch den Kopf. 3 Jahre waren die Jünger Jesus gefolgt. Großartige Dinge hatten sie miteinander erlebt. Viele Heilungen, Wunder. Jesus hatte den Jüngern Gott als Vater nahegebracht. Und sie folgten Jesus und wollten in seiner Nähe sein. Aber dass es so schwer werden würde, damit hatten sie nicht gerechnet. Petrus hatte noch so großspurig verkündigt, dass er sogar in den Tod gehen würde mit Jesus. Die Realität sah dann allerdings ein bisschen anders aus. Kurz nachdem Jesus verhaftet und abgeführt worden war, war Petrus gefragt worden, ob er nicht auch zu diesem Jesus gehörte. 3 leugnete Petrus seine Zugehörigkeit zu Jesus. Er verleugnet seine Beziehung zu ihm, distanziert sich von seinem Freund, verleugnet diese 3 bedeutenden Jahre seines Lebens. Und das Schlimme, er hatte keine Chance, das wieder gut zu machen. Kurz darauf stirbt Jesus. Petrus ist allein mit seiner Schuld. Auf diesem Hintergrund lese ich den Predigttext für heute, und zwar aus Johannes Kapitel 21. Johannes 21, ab Vers 15, und ich lese aus der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde, und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Was passiert hier zwischen Jesus und Petrus? Wie können wir das verstehen und bewerten, was da passiert? Ich denke, wir bekommen einen Zugang zu dem Geschehnis hier, wenn wir überlegen, was wir mit Petrus gemacht hätten, wären wir ihm begegnet. Wie wären wir ihm begegnet? Was hätten wir wohl geantwortet, wenn er an uns schuldig geworden wäre? Vielleicht hätten wir ihm Vorwürfe gemacht. Wie kannst du nur? Das geht ja gar nicht, was du getan hast. Ich dachte, wir wären Freunde. Vielleicht hätten wir Enttäuschung signalisiert. Ich bin so enttäuscht. Das hätte ich nie von dir gedacht. Vielleicht hätten wir ihn ignoriert, mit Nichtbeachtung gestraft. Soll er doch wieder angekrochen kommen? Ich rühre keinen Finger. Schließlich habe ich nichts Falsches gemacht. Vielleicht hätten wir ihn verachtet. Du bist so übel. Unglaublich. Vielleicht hätten wir ihm die Freundschaft gekündigt. So, das war's. Das verzeihe ich dir nie. Ich kann einfach nicht weiter mit dir befreundet sein. Vielleicht hätten wir ihn konfrontiert mit dem, was wir gefühlt haben. Du hast mich im Stich gelassen, du hast mich verleugnet und so getan, als sei dir unsere Freundschaft nicht wert. Oder vielleicht hätten wir uns auch lustig gemacht über Petrus. Na, Petrus, große Klappe gehabt, aber nichts dahinter, was? Wie immer. Jesus hat so viele Möglichkeiten, auf diese Begegnung, auf das, was Petrus getan hat, in dieser Begegnung zu reagieren. Und was tut er? Nachdem er erst einmal diesen 7 Jüngern zu einem erfolgreichen Fischfang verholfen hatte, isst er mit ihnen. Er setzt sich hin und hat Gemeinschaft mit ihnen. Und so langsam entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus fürchterlich unsicher gewesen sein mag. Wie wird jetzt Jesus reagieren? Was wird er tun? Was wird er mir bloß sagen? Was macht Jesus nicht? Jesus erhebt keine Vorwürfe. Zumindest ist uns das hier nicht überliefert. Er macht sich auch nicht lustig. Er zieht sich nicht zurück aus dieser Beziehung. Er straft Petrus nicht mit Missachtung. Er findet keine bösen Worte. Er stellt ihn auch nicht öffentlich bloß. Nein, er hilft Petrus. Er hilft Petrus, mit seiner Vergangenheit aufzuräumen, und gibt ihm wieder eine neue Chance. Und zwar, indem er ihn konfrontiert. Jesus fragt ihn ganz direkt: Liebst du mich? Eine schwierige Frage angesichts der kurz vorher geschehenen Verleugnung des Petrus. Eine berechtigte Frage. Diese Frage: Liebst du mich? Ist heikel. In dieser Frage steckt eine Menge drin. Petrus hat eine Menge zu bedenken. Was soll er denn auf so eine Frage sagen? Er hat Jesus ja nicht verraten, weil er ihn nicht mehr liebt. Er hatte einfach Angst um sein Leben. Aber muss das sich nicht auch zeigen in Krisensituationen? Ich höre in der hier sehr kurz gefassten Frage Jesu folgendes mitschwingen. Petrus, ich weiß, dass das eine schwierige Situation für dich war. Aber du hast geleugnet, mich zu kennen. Du hast damit Schuld auf dich geladen. Mir ist das bewusst und dir auch. Aber das muss nicht zwischen uns stehen. Ich will das nicht. Ich will weiterhin dein Freund sein und stehe zu dir. Ich will weiterhin dein Meister sein, dein Herr sein. Und ich vergebe dir. Es ist nun wichtig, dass du dir klar darüber bist, wie du zu mir stehst. Jesus hat das so nicht gesagt, aber für mich schwingt das in diesen drei Fragen so ein bisschen mit. Und liebe Gemeinde, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, für solche Momente, damit aus dem Weg geräumt werden kann, was zwischen uns und Jesus steht. Damit uns vergeben werden kann, wenn wir Schuld auf uns laden. Denn von Gottes Seite her ist das ganz klar. Er will die Beziehung zu uns. Wir sehen das hier an Jesus. Von ihm geht die Initiative aus bei dieser Begegnung. Er ist der, der schon am Ufer wartet. Er ist der, der den Jüngern zu diesem Fischfang verhilft. Er bereitet das Abendessen vor. Er beginnt dieses Gespräch. Er hat Gemeinschaft. Er ist da, weil er das will, die Begegnung. Alles dreht sich um die Beziehung. Nicht hauptsächlich um das, was ein Mensch tut, sondern um den Menschen selber. Es geht Jesus um das, wer wir sind als Mensch. Nicht nur um das, was wir tun, nicht hauptsächlich. Und deshalb hat in dieser Beziehung aber eben auch das Platz, was wir tun, dass wir schuldig werden und dass wir Fehler machen, dass wir versagen. Unsere Beziehung zu Jesus, wie bei Petrus, ist so, dass ein Fehler nicht automatisch die ganze Beziehung in Frage stellt. Aber es geht darum, dass wir Schuld wahrnehmen, sie bekennen und uns vergeben lassen. Im Psalm 32 sagt der Psalmist so schön oder deutlich: Als ich es wollte verschweigen, es geht um Schuld, als ich sie wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Das Verschweigen von Schuld kann unglaublich belastend sein für unsere Gesundheit, für unsere Beziehung zu Gott, zum Nächsten, zu uns selber, für die Gestaltung unserer Zukunft. Im Gegenzug dazu kann die Tatsache, dass wir Schuld wahrnehmen und aussprechen, eine sehr heilsame Sache sein. Sich nicht mehr verstecken müssen, nicht mehr so tun, als sei alles in Ordnung, die Schuld nicht auf jemand anderen abwälzen, sondern ehrlich sein vor Gott. Ich habe gesündigt gegen dich und Gott. Das spricht der verlorene Sohn im Gleichnis, das Jesus erzählt. Das ist ein Bekenntnis, das einen Neuanfang ermöglicht. Liebe Gemeinde, wie Gott zu uns steht, ist von Gottes Seite her ganz klar. Er steht zu uns. Unabhängig von unseren Fehlern, selbst wenn wir das nicht mehr so sehen, so klar. Selbst wenn sich Zweifel einschleichen, weil wir irgendwas in Sand gesetzt haben und zweifeln, ob die Beziehung das wirklich auch tragen kann, dann steht Gott zu uns, weil er uns liebt. Und diese Liebe endet nicht, nur weil wir einen Fehler machen. In Jesaja 43 spricht Gott zu seinem Volk: Mit eurer Schuld habt ihr mir schwer zu schaffen gemacht. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben aus freien Stücken. Ich werde alles Böse für immer vergessen. Das ist auch Konfrontation mit Schuld, aber Gott bleibt da nicht stehen. Er geht weiter. Das sind nicht nur Worte. Und das wird deutlich hier an dieser Geschichte mit Petrus, indem Petrus neu berufen wird, zu einem Dienst, wird deutlich, dass das nicht einfach nur schöne Worte sind. Ja, ich vergebe dir, alles gut, lass uns nicht mehr drüber sprechen. Petrus bekommt einen neuen Auftrag von Jesus, er soll sich um seine Gemeinde kümmern. Eine große Aufgabe mit viel Verantwortung. Scheitern ist also kein K.O.-Kriterium für Jesus, uns in den Dienst zu nehmen. Fehler und Versagen machen uns nicht unfähig, ein Teil im Reich Gottes zu sein. Jesus will uns in seinem Dienst haben. Wir müssen uns nur mal diese Helden der Bibel vor Augen führen, die besondere Aufgaben zu erledigen hatten, die Gott in den Dienst genommen hat. Die meisten von diesen sogenannten Helden haben absolut keine weiße Weste. Fehler, Versagen aller Orten. Abraham, Mose, David. Wir könnten die Reihe durchsetzen, fortsetzen. Und trotzdem gebraucht Gott sie und will sie dabei haben. Kein K.O.-Kriterium für ihn. Jesus überträgt Petrus hier aber nicht einfach nur eine neue Aufgabe. Petrus erhält die Chance, seine Beziehung zu Jesus zu klären. Mit dieser Frage, die Jesus hier stellt, liebst du mich? Oder anders gesagt, hast du mich lieb? Erhält Petrus die Chance, nochmal drüber nachzudenken. Wie stehe ich denn eigentlich zu Jesus? Er muss es überdenken. Er kommt nicht darum herum. Ausflüchte sucht er auch gar nicht mehr. Er antwortet sehr direkt und sagt nicht, naja, okay, in all meiner Schwachheit, ich möchte es mal probieren, vielleicht, wenn es irgendwie möglich wäre. Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Herr, du weißt. Das könnte auch unsere Antwort sein. Du kennst mein Versagen, meine Ängste, mein Zögern, meine Unsicherheit. Ich habe dich lieb und ich möchte neu anfangen, neu beginnen mit dir. Das kann unsere Antwort sein auf Jesu Frage, hast du mich lieb? Durch diese Frage hat Petrus die Chance, sich wieder neu auf Jesus auszurichten, neu seine Prioritäten zu klären und seine Beziehung klar zu kriegen. Ja, doch, es geht mir doch um Jesus. Bei allen Fehlern geht es mir um Jesus. Petrus muss sich jetzt nicht mehr mit der Frage rumplagen, wie wird Jesus wohl reagieren? Er kann Jesus neu in den Blick nehmen und sich getragen wissen von der Liebe Jesu. Im 1. Johannesbrief lesen wir in Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. So ist Gott. Wenn wir Schuld auf uns laden, ist das wirklich so die erlösende Nachricht. Uns kann vergeben werden. Und nicht nur das. Gott nimmt uns wieder neu in den Dienst. Also keine Entschuldigung mehr. Wir werden nicht ausgemustert, nur weil wir mal versagt haben. Nein, Gott will uns dabei haben. Er gibt uns eine Aufgabe, einen Platz, an den wir gehören, an den wir für ihn sein können und etwas tun können. An dem wir mit ihm wirken können oder vielleicht besser gesagt, er mit uns wirken kann. Er vertraut uns. Er schenkt uns sein Vertrauen. Das ist ein Geschenk. Nichts, was wir uns erarbeitet haben, ganz gewiss nicht. Ich finde, hier wird ein großartiger Wesenszug Gottes ganz deutlich, dass er uns nicht auf unsere Fehler festlegt. Wir sind ja manchmal eher so, dass wenn ein Mensch einen Fehler macht, wir ihn darauf festlegen. Wir sehen dann fast nur noch diesen Fehler. Das ist der, der in seiner Doktorarbeit betrogen hat. Das ist der mit dem Schwarzgeldkonto. Wir reduzieren einen Menschen auf sein Fehlverhalten und glauben, dass wir das mit Recht tun. Schließlich hat er das ja gemacht. Jesus macht das ganz anders. Er sieht auch das Fehlverhalten. Er kehrt das nicht unter den Teppich. Aber er sieht uns weiter als einen geliebten Menschen, einen wertvollen Menschen mit ganz vielen anderen Eigenschaften. Ich glaube, Jesus sieht uns so, wie wir noch werden können. Wenn Jesus uns ansieht, sieht er, wer wir sind und was wir sein können. Es kann sein, dass wenn wir dem auferstandenen Jesus begegnen, dass er dann seinen Finger in eine Wunde legt. Dass er uns auf Schuld aufmerksam macht und sagt, das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir drüber reden. Aber darin liegt die Chance, dass wir neu durchstarten können, dass er uns vergibt und dass die Beziehung wieder heil und stark werden kann. Aus Umkehr und Vergebung kann neue Kraft erwachsen. Petrus wird hier vergeben, Aber Jesus bleibt dabei nicht stehen. Er geht noch weiter. Er klärt nicht nur die Beziehung, er nimmt Petrus in den Dienst. Das heißt, es geht Jesus also nicht nur darum, dass Petrus seinen inneren Seelenfrieden wiedergewinnt, wieder gut schlafen kann, Jesus wieder in die Augen schauen kann. Er will, dass Petrus sich von ihm gebrauchen lässt. Petrus braucht nicht nur Jesus, Jesus braucht Petrus. Vergebung klärt nicht nur die Vergangenheit, sondern öffnet die Zukunft, neue Schritte, einen neuen Weg. Liebe Gemeinde, das ist Ostern und wir befinden uns ja immer noch in der Osterzeit. Ostern ist nicht am Ostermontag vorbei. Ostern ist, dass wir immer wieder neu anfangen können. Ostern heißt, Gott vergibt. Ostern heißt, dass Gott eine Beziehung zu uns will, auch wenn wir versagen. Ostern heißt, Gott will uns dabei haben beim Bau seines Reiches. Wir dürfen mitmachen. Ostern heißt, dass wir eine Aufgabe und einen Platz haben. Jemand sagte das mal folgendermaßen: Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Lasst uns mit dem, was wir an Versagen und Fehlern bei uns selber erleben, nicht beim anderen, bei uns, immer wieder zu Gott gehen und uns davon nicht abhalten lassen. Lasst uns immer wieder daran denken, dass die Beziehung durchträgt. Von Gottes Seite her ist die Beziehung da. Lasst uns daran denken, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen können und das dann auch tun. Und dann ist es auch gut. Möglicherweise gibt es Dinge, die auch noch bearbeitet werden müssen, in der Seelsorge oder in einer Therapie. Aber die Vergebung ist wichtig, dass wir nicht nur darum wissen, sondern sie bei Gott erbitten. Manchmal ist es gut, wenn wir einen Menschen dabei haben, der uns das auch nochmal so zuspricht, damit das nicht nur so in unserem Innenleben ist, sondern ich sagen kann, an dem und dem Tag weiß ich, da hat Gott mir das und das vergeben. Und dann lasst uns von Gott wieder neu in den Dienst nehmen. Gott, was hast du für eine neue Aufgabe für mich oder eine alte? Was gibt es für mich jetzt an neuem Weg, den du mit mir vorhast? Denn das möchte Gott gerne mit uns unterwegs sein. Amen.